Bei Hard Aber Fair wurde neulich heftig über die Ungleichheit gestritten. Darunter waren sogar zwei Multimillionärsunternehmer, die damit leben könnten, höhere Steuern zu zahlen. Und es gab einen Clash zwischen FDP und Linke. Wer die besseren Argumente hatte, schauen wir uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Thema Ungleichheit, sowohl bei Einkommen als auch bei Vermögen. Vor allem aber bei Vermögen ist es wichtig, beides voneinander zu trennen, denn die Vermögen sind deutlich ungleicher verteilt als die Einkommen. Die obersten 10% verdienen ein Drittel aller Einkommen, besitzen aber zwei Drittel allen Vermögens. Also ist es doppelt so konzentriert. Und bei der Vermögensverteilung sogar so weit, dass die obersten 0,1% zwischen 16% und 20%, je nach Datengrundlage, besitzen, während die untere Hälfte netto fast nichts besitzt, zwischen 1% und 2% Nettovermögen. Warum schätzungsweise und 1% bis 2% beispielsweise oder 16% bis 20%? Man weiß es schlicht nicht. Seit Abschaffung der Vermögenssteuer gibt es keine systematische Erhebung mehr darüber, was die Superreichen wirklich besitzen. Deswegen kann man das nur schätzen. Jedenfalls ist es beim Vermögen deutlich krasser als beim Einkommen und darüber wurde in der Hard Aber Fair Sendung gestritten. Unter anderem dann auch über die Frage, wie könnte man da steuerlich gegen vorgehen. Da hat jeder mal seine Vorschläge gemacht. Wer die besten Vorschläge und die besten Argumente hatte, schauen wir uns mal an und gehen rein. Erlaubt mir allerdings, euch vorher nochmal ganz kurz auf den Geld für die Welt Newsletter hinzuweisen, denn hier gibt es auch zusätzlich zu allem auf YouTube regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, zuletzt beispielsweise zur Frage, oh, warum kann Japan sich denn hohe Schulden leisten und trotzdem niedrige Inflation und niedrige Zinsen haben? Mal diesen Mythos auseinandergenommen, dass Japan ein Sonderfall sei, weil Japans Bürger dem Staat das Geld ja leihen würden. Was alles nicht stimmt, mich mit Daten aufgearbeitet. Checkt das gerne aus. Es gibt auch regelmäßig Leseproben, beispielsweise hier Sparstaat oder Respektrepublik oder über das Buch von Heiner Flassbeck. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Und über den Geld für die Welt Newsletter könnt ihr mich auch unterstützen. Geht mit einem Abo ab 5 Euro im Monat. Im Jahresabo ist es sogar deutlich günstiger. Das heißt 50 Euro für ein ganzes Jahr. Auf den Monat runtergerechnet, also sogar weniger als 5 Euro. Und dann bekommt ihr Zugriff und Zugang zu allen Artikeln. Der eine oder andere, zum Beispiel diese Japan-Analyse hier, landet nämlich hinter der Paywall. Ich bin als unabhängiger YouTuber und Autor auf zahlende Unterstützer angewiesen. Damit aber genug des Vorgeplänkels und wir starten gleich rein.
Und zwei ganz konkrete Vorschläge. Ich glaube, es ist ein Riesenproblem, dass sich Eigentum vor allem vererbt und zu wenig durch Unternehmerbiografien erarbeitet wird. Auch deshalb, weil es in diesem Land die Situation ist, dass man in 13 von 16 Bundesländern schon die Schule verlassen kann, ohne eine einzige Stunde Wirtschaftsunterricht gehabt zu haben. Entrepreneurship Education sind wir ganz hinten. Da liegen wir hinter Ländern wie Pakistan und Guatemala. Und wenn man dann nicht in einem Umfeld groß wird, wo man Vorbilder hat, die sich selbstständig gemacht haben, die vielleicht in eine Gründung gegangen sind, dann kommen zu wenig Menschen gar nicht auf die Idee, dass das für sie ein Weg im Leben sein könnte.
Ah, ist schon der erste Logikfehler, ne? Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es mehr Gründungen gäbe. Ja, okay, bin ich auch total dafür. Nur, wenn es mehr Menschen schaffen, wenn mehr Menschen gründen, was ja toll wäre, würde das nichts an der Schere zwischen ganz oben und ganz unten ändern, ne? Denn erstens sind es fast nie Leute von ganz unten, die es schaffen zu gründen und dann erfolgreich zu werden. Denen fehlt sehr häufig beispielsweise einfach das Kapital, ja, also es sind überwiegend Leute aus besser gebildeten und besser verdienenden oder besitzenderen Haushalten, die dann auch gründen. Da reproduziert sich die obere Mittelschicht, die Oberschicht also eher selber. Und selbst wenn es ein paar schaffen, ändert das nichts dagegen, dass ganz unten eben der Mindestlohn so niedrig ist, dass Leute damit kaum so viel verdienen, dass sie sich die steigenden Mieten leisten können beispielsweise. Das heißt, wer glaubt damit, die Schere zu schließen, ja, schon mal erster Logikfehler.
Und das müssen wir ändern. Erster Punkt. Zweiter Punkt. In diesem Land haben wir die Diskussion, dass ich immer wieder von linken Politikern höre, Aktien machen die Reichen immer reicher. Wenn wir uns aber dann darüber politisch unterhalten, wie sorgen wir dafür, dass davon alle profitieren können, zum Beispiel bei der Altersvorsorge, dann wird direkt geschimpft, Zocker, Kapitalismus, Casino-Rente und der ganze Quatsch. Und das ist ein Problem. In anderen Ländern...
Ah, fair point, diese Kritik von links an der Aktienrente ist dumm. Habe ich von Anfang an gesagt, habe ich sogar mal einen Artikel zugeschrieben, linke Mythen über Lindners Aktienrente. Das war hier im Januar 23, als der Vorschlag auf den Tisch kam, ist nach wie vor aktuell.
Ländern ist die Eigentumsschere auch deshalb nicht so weit auseinander, weil da Immobilienbesitz, Aktienbesitz selbstverständlicher ist. Und das sollten wir in Deutschland nach meiner Überzeugung ändern. Ich will es mal einem ganz konkreten Beispiel zu machen. Wenn man sein Leben lang 250 Euro auf die Seite legt und packt die auf ein Sparbuch, was sehr viele Menschen in Deutschland tun, weil ihnen das niemand anders vermittelt, weil wir in der öffentlichen Debatte zum Beispiel schlecht über Aktien und sowas reden. Dann hat man am Ende eines normalen Erwerbslebens hat man ungefähr 130.000 Euro da liegen. Wenn man das schon als Junge...
Das Beispiel ist jetzt schon absurd, weil, also, was hat man mit einem Mindestlohneinkommen raus? Ja, 2.000 und noch was brutto. Wie viel bleibt davon nach Steuern und Sozialabgaben über? 1,6, 1,7 netto. So, wenn man davon jetzt Miete bezahlen muss, Lebenshaltung bezahlen muss, etc., dann gibt es diese 250 Euro nicht. Und nicht nur, dass es sie nicht gibt, sondern selbst wenn es die gäbe, kann man die nicht direkt in den Aktienmarkt ballern. Denn das sind 250 Euro, die man vielleicht zur Seite tun kann. Aber die müssen ja sofort verfügbar sein, falls der Kühlschrank kaputt geht. Falls, ich weiß nicht, man zieht um und braucht Geld für die Kaution. Am Auto passiert was, irgendwie so. Die müssen verfügbar sein. Das heißt, 250 Euro, die man wirklich die nächsten 5 oder 10 Jahre nicht braucht, erst das Geld kann man ja wirklich anlegen, ist für die untere Hälfte, mal mindestens, ja, weit weg davon, ein realistischer Vorschlag zu sein. Und der ist natürlich makroökonomisch auch wieder dumm, denn wenn jetzt alle 250 Euro zusätzlich sparen würden, würde das Geld ja fehlen an Nachfrage in der Wirtschaft. Es gäbe also mehr Arbeitslosigkeit, weil ja die Leute weniger beim Bäcker, beim Aldi und so weiter nachfragen. Die brauchen dann weniger Angestellte. So, und deswegen würde das auch so nicht aufgehen. Würde dieses zusätzliche Sparen für Jobverluste sorgen und die Leute, die dann die Jobs verlieren, die können wiederum haben nicht mal dann mehr ein Einkommen, ein Mindestlohneinkommen oder darüber, sondern noch weniger.
Wenn ein junger Mensch anfangen würde, einfach breit gestreut in so einen Aktienfonds, ETF zu stecken, ist man am Ende seines Lebens Millionär. Das müssen wir doch mehr Menschen ermöglichen. Und das ist möglich. Und so schließen wir die Eigentumsschere in diesem Land.
So schließen wir die Eigentumsschere in diesem Land. Er muss ja wirklich, wenn er auch die Schere schließen will, dann geht es ja nicht darum, aus der Mitte, wo das, was er sagt, ja durchaus möglich ist, aus der Mitte ein bisschen mehr Durchlässigkeit nach oben zu schaffen, sondern von unten. Und da soll er mal bitte erklären, wie jemand, der auf der Einkommensleiter ganz unten steht, das machen soll.
Aber da hätte ich eine Frage.
Was für eine Ignoranz.
Das habe ich immer noch nicht so richtig verstanden, wie die FDP das haben will. Jetzt haben Sie wieder gerade den durch Arbeit reich werdenden beschrieben. Glauben Sie denn wirklich, dass man in Deutschland noch durch Arbeit wirklich reich werden kann? Jetzt haben Sie den 250-Euro-Betrag pro Monat ein ganzes Leben lang und dann haben Sie 130.000 Euro. 130.000 können sehr viel sein.
Sie können
aber wir reden über was ganz anderes hier. Warum entlasten wir denn nicht die Menschen, die arbeiten?
Ja, da bin ich als FDP ja sofort
dafür. Sie wollen, ja, aber dann müssen die Leute, die nicht arbeiten, wie ich zum Beispiel und wie andere, die ihr Geld anlegen, die ihr Geld arbeiten lassen, verstehen Sie das bitte? Das sind ganz andere Leute. Mhm. Die haben nichts mit Arbeit. Das sind auch keine Unternehmer. Das sind Leute, die Vermögen verwalten oder noch besser verwalten lassen. Mhm. Die haben nichts mit Unternehmen zu tun. Wer noch ein Unternehmen selber oder im Unternehmen arbeitet, jetzt mache ich es mal ganz hart, der ist wie Herr Grupp und dann gibt es da noch ein paar davon. Das sind die allerwenigsten Reichen. Das sind Leute, die aus Unternehmerfamilien in der vierten Generation ihr Portfoliobüro haben. Die legen das Geld anderweitig an. Das sind Menschen, die durch Erbschaft reich geworden sind in Deutschland. So, und diese Menschen, denen sagen sie, auch 25% Kapitalertragssteuer ist genug, das ist das, was man zahlen muss auf Dividenden. Oder wenn ich habe ja vor kurzem eine Beteiligung an Flaschenpost veräußert und dann habe ich gedacht, okay, da wird jetzt ein bisschen mehr fällig, dann sagt mir mein Steuerberater ja 60%. ja nicht 60% Steuern, sondern 60% von dem Gewinn, der nicht unerheblich war, wird überhaupt der Steuer zugeführt. Warum? Da gibt's doch, wie wollen Sie das einem Menschen, der 100.000 verdient, 200.000 verdient, hart arbeitet, wie Sie sagen, erklären? Der zahlt nämlich wirklich, nicht 60%, aber der zahlt 35-40%, dass der 40% zahlen. Und wenn Leute Unternehmen von links nach rechts schieben oder wenn ich aus unserer Gruppe Teilunternehmen verkaufe, wissen Sie, was ich dann in Steuern bezahlen muss? Und das ist kein Trick, das steht im Körperschaftssteuergesetz. Verkäufe von Unternehmen aus einem Unternehmen werden nicht mit 5% besteuert, sondern 5% des Gewinns wird überhaupt der Steuer unterlegt. So, Herr, was soll das? So, warum machen wir das?
Also, der Mann da gegenüber.
Also, erstmal an sich ziemlich base, dass Josef Rick als Immobilienunternehmer da diese Positionen bezieht. Ist jetzt ein bisschen ab vom Thema gekommen, fand ich. War jetzt weit weg von dem, was Johannes Vogel da gesagt hat. Zu Johannes Vogel will ich noch sagen, weil der wieder eingeworfen hat, naja, der kann auch Millionär sein. Ja, ja, also wenn jemand 250 Euro spart, wenn er jung ist und das sein Leben lang und da dann nachher irgendeine Million rauskommen sollte, da muss man auch nochmal kurz die Inflation abziehen. Ja, dann ist die Million, die er dann hat, klingt jetzt für uns nach heutigem Preisniveau viel, ist aber natürlich was anderes in 50 Jahren. So, das nur mal vorneweg. Ist das mit der Kapitalertragssteuer ein bisschen verkürzt dargestellt, weil er nur die eine Seite darstellt. Die andere Seite ist natürlich, dass das Unternehmen oder auf Unternehmensebene, auf Flaschenpostebene da zum Beispiel, ja längst die Gewinne auch besteuert werden und dadurch das, was er sich auszahlen lassen kann aus dem Unternehmen, ja, oder was er dann an Ertrag hat, wenn er das da verkauft, deutlich geringer ist. Deswegen, ja, also man muss immer schon dann die Steuern auf Unternehmensebene und dann die Steuern auf Eigentümerebene, dann in dem Fall die Kapitalertragssteuer, das schon beides mit berücksichtigen und dann ist das Bild ein kleines bisschen anderes. Trotzdem stimmt es, dass es sehr viele Fälle gibt, wo Leute wie er dann einfach nur in eine Firma reingehen und das behandeln oder zum Beispiel einfach nur eine Aktie kaufen oder sonst was. Ja, und die interessiert das gar nicht vorher, was da vorher an Gewinn besteuert wurde in dem Unternehmen und so. Und dann, wenn sie damit dann Kohle machen, nur 25% zahlen. Ja, das ist schon ein Privileg, vor allem wenn man es vergleicht mit Leuten, die arbeiten, wie dann die Löhne besteuert werden. Insofern, der Punkt ist okay, bisschen unscharf vorgebracht, aber ja. Ja.
Der will unbedingt mehr Steuern zahlen, ja. Aber er hat das Gefühl, die FDP verhindert das.
Ich verhindere das in keiner Weise. Wenn Sie mehr Steuern zahlen wollen, gebe ich Ihnen gleich im Nachgang der Sendung die Kontonummer des Finanzamts. Sie können jederzeit, das ist in Deutschland möglich, dem Staat mehr Geld überweisen. Sie könnten zum Beispiel auch...
Es gibt zum Beispiel das Schuldentilgungskonto des Bundes. Ja, das ist allerdings nicht gemeinnützig. Wenn man dahin spendet, damit der Staat seine Schulden tilgt, kann man die nicht von der Steuer absetzen.
Geld, statt es irgendwie zu optimieren, in einen Venture Capital Fonds stecken oder irgendwie jemand zu geben, der damit Gründung finanziert. Das können Sie alles machen.
Aber Herr Vogel, Nur die Vorstellung,
dass die Tatsache, dass wir ein Hochsteuerland Deutschland sind, dass wir das ändern müssen, dass das daran scheitert, was Sie mit Ihrem Geld machen oder nicht machen, die halte ich für falsch.
Aber jetzt
müssen
die Steuern senken. Jetzt mache ich Ihnen einen Vorschlag.
Sie können trotzdem mit Ihrem Geld gerne was anderes machen.
Ich mache Ihnen einen Vorschlag.
Gerne stärker der Allgemeinheit zukommen lassen. Also, niemand hindert Sie, ich schon gar nicht.
Ja, das ist natürlich, also ich bin jemand, der sehr ungern Steuern zahlt. Wie viele, wie wahrscheinlich alle. Ja, das wird Sie jetzt überraschen. Ich bin auch jemand, der im Geschäftsleben sehr auf seinen Vorteil aus ist. Ich bin nicht Mutter Teresa im Geschäftsleben. Ich habe Mieter, die müssen marktorientierte Miete zahlen. Ich habe Lieferanten, Bauhandwerker, die müssen, da werden verglichen und wer der günstig bekommt den Auftrag. Das ist überhaupt keine Frage. Aber warum sorgen wir denn nicht dafür, also dass nicht nur Josef Rick das bezahlt, sondern dass alle in seiner Einkommenskategorie, die aus Vermögen Geld verdienen. Ich sage nochmal, wenn wir mit 15% Kapitalrendite antreten, lachen uns die Banken aus. Ich habe kein Projekt mit 15% Rendite. Das gibt's nicht. Das heißt, die Anlage von Kapital erzeugt sehr viel Einkommen. Und dieses Einkommen sollte doch wenigstens höher besteuert werden als das Einkommen, das alle anderen durch Arbeit erwirtschaften. Das ist doch der Punkt, den ich bei der FDP nicht wiederfinde.
Aber Einkommen wird ja in Deutschland...
Kurze Antwort, Herr
Kuhn. Aber Einkommen, auch hohes Einkommen... Wir können über Details im Steuersystem gerne reden. Aber Einkommen, auch hohes Einkommen, wird in Deutschland ja unterm Strich eindeutig nicht zu wenig besteuert.
Doch.
Sondern die obersten 10% tragen die Hälfte des Steuereinkommens bei.
Wir können es aber an. Haben Sie es nicht verstanden?
Nee, doch, habe ich verstanden.
Steuerfreie Einkommen.
Also Einkommen. Das, was Sie eben gesagt haben, Sie optimieren. Und das, was Herr Grob eben gesagt hat.
Lohneinkommensteuer. Die wichtigste.
Schön beide abgewürgt. Ja, wo die aneinander vorbeireden, ist, dass der Immobilienunternehmer, der mal seine Steuererklärung offengelegt hat, wie er auf ein Millioneneinkommen quasi keine Einkommensteuer gezahlt hat, weil das alles mit Verlustabzügen und so weiter quasi die die Steuerbasis so weit reduziert hat, dass es eben steuerfreies Einkommen war, wie er gerade sagt. Johannes Vogel vertritt wiederum die Position und die ist natürlich erstmal de jure richtig. Wir haben in unserem Steuersystem einen Grenzsteuersatz von 42% ist der Spitzensteuersatz, 45% der Reichensteuersatz, den zahlt man ab 270.000 Euro Einkommen. So, und das ist natürlich ein progressives Einkommenssteuersystem. Wer da mehr verdient, zahlt höhere Steuersätze in der Spitze. Aber da haben sie aneinander vorbeigeredet, denn es geht ja auch um die Steuerbasis.
Die Einnahmequelle des Staates. Das Zehntel, das am besten verdient, zahlt den weitaus größten Teil, knapp 57%.
So. Wohlgemerkt nur an der Lohn- und Einkommenssteuer. Ne? Am Gesamtsteuer- und Abgabenaufkommen zahlt das oberste 10% ein Drittel. Die verdienen aber auch ein Drittel aller Einkommen. Also es ist einfach proportional zum Einkommen, gar nicht umverteilend. Und man kann eigentlich nicht die Anzahl der Köpfe mit der Anzahl oder dem Anteil am Gesamtsteueraufkommen vergleichen, denn es geht, das sind Äpfel und Birnen, es geht darum, was verdienen die obersten 10% und wie viel zahlen sie im Vergleich dazu. Nicht wie viele Köpfe sind es, wie viele Arme haben die, wie viele Beine haben die, sondern wie viel verdienen die. Und wenn man sich das anguckt, obersten 10% verdienen ein Drittel aller Einkommen und zahlen in Summe ein Drittel aller Steuern und Abgaben. Ja. Bei der Umsatzsteuer zahlen sie nur ein Fünftel, also 20% des Gesamtaufkommens. Das wirkt also regressiv. Bei der Einkommensteuer zahlen sie mehr, diese 57%. Das wirkt progressiv, umverteilend.
Von denen die Zahlen.
Ja, aber in Summe?
Frau Friedrichs, das heißt, bei der Lohn- und Einkommensteuer zahlen die, wir nennen sie jetzt nochmal vereinfacht, reich, beziehungsweise die Spitzenverdiener.
Die Wohlhabenden. Oder die viel arbeiten und gut verdienen.
Genau, die zahlen.
Also es geht wirklich um Verdienen. Ne? Also Spitzenverdiener, Gutverdiener ist hier der bessere Begriff als reiche Wohlhabende. Stockflow. Ne? Also Stocks sind das, was man besitzt. Vermögen, Geldhaufen. Flow, Geld, das fließt. Einkommen, ne? Verdienste, Löhne, all das. Das müssen wir unterscheiden.
Am allermeisten und die zahlen auch einen Großteil dessen, was der Staat da an Einkommensteuer einnimmt. Ist es dann nicht schon ein gerechtes System, zumindest oben?
Bei der Einkommenssteuer verteilt der deutsche Staat massiv um. Also bei Arbeit tun wir das. Die viel verdienen, die belasten wir sehr stark. Die zahlen auch bis zu einem gewissen Teil Sozialabgaben. Das heißt, wer 100.000 Euro in diesem Land pro Jahr verdient, der zahlt einen ordentlichen Batzen und trägt dieses Land. Das, was ich absurd finde, ist, dass wir das bei Arbeit tun, bei Vermögen, aber genau nicht. Es gibt wenig Länder, wenig Industrieländer, die Arbeit so stark besteuern wie wir und Vermögen so wenig wie wir. Wenn man möchte, dass die Dinge am Laufen halten, ist es vielleicht die falsche Priorität. Und ich bin Journalistin und schlag jetzt hier keine Steuerkonzepte vor, das können die Herren tun. Aber ich finde das trotzdem eine schwierige Schwerpunktsetzung zu sagen, wir langen ausgerechnet bei der Arbeit zu. Und um ein Beispiel zu nennen, der Milliardärserbe, mit dem ich sehr, sehr lange gesprochen habe, der hat sehr lange überlegt, ob er auch in die Steuertrickkiste seiner Familie blicken lässt. Er hat das dann getan und hat gesagt, sie hätten bei der Vermögensübertragung ein Schlupfloch genutzt, ganz, ganz legal, die Verschonungsbedarfsprüfung. Das ist ein Schlupfloch für sehr, sehr, sehr reiche Erben. Bei Erben haben wir auch den absurden Weg, dass die mittelreichen Erben zahlen Steuern, die ganz reichen aber kaum. Und da war es so, dass auf dem Papier hätte seine Familie viele Millionen Euro Steuern zahlen müssen. Er meint, es wäre gegangen, es wäre kein Problem gewesen. Die Berater haben dann aber gesagt, gebt uns Zeit. Das ist eine Fingerübung für Steuergestalter. Alles ganz, ganz legal. Das hat überhaupt nichts mit Panama Papers oder irgendwelchen shady Sachen zu tun. Am Ende musste so gut wie gar keine Steuer gezahlt werden, weil der Staat die Möglichkeit gibt, zu sagen, wenn man eine Schenkung oder eine Erbschaft bekommt, dass man dann an einem Tag X sagt, sorry, ich habe gerade nichts, ich kann gerade nicht zahlen. Das sind so offensichtliche Steuerschlupflöcher, die natürlich Steuergestalter sehr, sehr gut nutzen können. Das sind hochbezahlte, hochqualifizierte Leute, die wissen, was sie tun. Und diese Möglichkeiten haben Menschen, die Einkommen beziehen, nicht. Da können sie nicht über Jahre ihr Einkommen gestalten und die günstigsten Lösungen finden. Und ich glaube, das ist dann am Ende schon ein sehr, sehr großes Gerechtigkeitsproblem, was wir da haben.
Also zwei konkrete Beispiele zu dem, was sie sagt, ist das erste. Seit 2009 wurde, was war das, 409 Milliarden Euro Firmenvermögen vererbt in Deutschland steuerfrei, davon 46 Milliarden an Kinder. Und es gab, ich glaube, es waren 40 Kinder oder was, 40 Fälle, in denen Kinder über 800 Millionen Euro geerbt haben. Und das muss man sich vorstellen, da ist dann die Logik, naja, die haben ja kein eigenes Vermögen, sondern Kinder, ja, die haben 10 Euro im Sparschwein und mehr nicht, also können die es nicht zahlen, also, ach ja, steuerfrei. Und ein anderer Klassiker ist Döpfner, der hat ja eine Milliarde von Friedrich Springer an Springer-Aktien bekommen, hat sein liquides Vermögen vorher genutzt, um Springer-Aktien zu kaufen. Sein Konto war also leer. Und dann gibt es die Regel, ach ja, wenn man ja nur Aktien erbt von einem Unternehmen, wo man eh schon beteiligt ist, und man hat kein liquides Vermögen, dann wird man da von der Steuer befreit. Das hat 300 Millionen Euro, hätte das Land Brandenburg dadurch eingenommen, und haben die so nicht eingenommen.
Ich finde aber, das einmal Herr Krupp, Herr von Anken.
Also ich wollte hier nur sagen.
Und eine Sache nochmal vorneweg. Es gibt natürlich noch eine dritte Option, wie man was man besteuern kann. Wir hatten Arbeit und Vermögen. Arbeit in Deutschland hoch, Vermögen nicht. Und dann haben wir noch Konsum. Konsum zu besteuern statt Arbeit wäre noch ungerechter. Ja, weil die Leute, die viel verdienen oder viel besitzen, geben eben haben eine hohe Sparquote, geben also einen viel kleineren Anteil ihres entweder Vermögens oder Einkommens wiederum für Konsum aus, um einkaufen zu gehen, als Geringverdiener beispielsweise, die 100% ihres Einkommens ausgeben müssen. Deswegen von Konsumsteuern, Mehrwertsteuer beispielsweise, Tabaksteuer, Kaffeesteuer, all sowas, viel stärker betroffen sind als Gutverdiener oder Reiche.
Sie haben recht. Ich sag mal, das liegt aber alles an unserer Politik. Absolut. Ich sag mal, daran liegt es nur an der Politik. Ich sag mal, dass ein Steuerzahler das nutzt, was ihm zusteht, Politiker und was er nutzen kann. Er wäre ja blöd, wenn er es nicht nutzen würde. Genau. Jetzt wollen wir mal das krass sagen.
Und
jetzt
genau. Sagen, Herr Grupp, da kommen wir beide heute Abend zusammen. Ja. Das ist ja genau das, was
ja, das
die FDP
sagen. Lass es mich aber noch ganz kurz sagen. Wir brauchen das haben die Verantwortung zurück. Und jetzt sehe ich aber nicht ein.
Einen Moment, weil gerade diese Verschuldungsbedarfsprüfung, da hatte die FDP überhaupt nichts mit zu tun. Das war die SPD und die CDU, die dieses Schlupfloch eingeführt haben. Also da sind sie fein raus.
Er war gerade nicht in der Regierung.
Eine Vermögensteuer. 97.
Es war doch was anderes.
Ja. 97. Wir bleiben. Wir kommen zur Vermögensteuer. Wir sprechen, weil Julia Friedrichs es angesprochen hat, jetzt mal gerade einmal übers Erben. 120 Milliarden Euro wurden letztes Jahr vererbt oder per Schenkung an die nächste Generation weitergegeben.
Wichtig an der Stelle zu wissen: 120 Milliarden ist nicht alles, was vererbt wurde, sondern nur das, was von den Finanzämtern veranlagt wurde. Ja, das ist ein Unterschied, denn das, was jährlich vererbt wird, liegt zwischen 300 und 400 Milliarden. Nur das wird nicht alles veranlagt.
Mindestens die
400,
Dunkelziffer.
Sagt man. 400, sagt
die Dunkelziffer ist wahrscheinlich ziemlich viel höher.
Hat nichts mit Dunkelziffer zu tun, sondern einfach andere Logik. Ne? Einmal kommt einfach das, was vererbt wird, und einmal das, was dann von den Finanzämtern wirklich veranlagt wird.
Frau,
das ist natürlich ein Bruchteil davon.
Metgenberg, ich würde Sie gerne fragen, sind Erben eigentlich unverdient reich?
Ich als Erbspezialistin.
Ich frage Sie, wie Sie das finden.
Sagen Sie jetzt nicht.
Ich das finde.
Sie organisiert Luxushochzeiten und ist da in der Runde, um ein bisschen zu erzählen, wie die Reichen und Mächtigen denn so leben und so Hochzeiten feiern, und hat erzählt, dass sie eigentlich bescheidener sind, als man gemeinhin denkt, und Angst haben, des Prunk verdächtigt zu werden. Ja, ganz interessant. Ja, und deswegen reagiert sie jetzt so zurückhaltend, wie ich als Expertin fürs Erben, ironisch, ja, weil sie einfach sagt, weil sie eigentlich sagt, damit hat sie nichts an der Mütze.
Moralisches Empfinden.
Also ich kann verstehen, dass man sich diese Frage stellt, ist das gerecht oder nicht, aber ich bin ja quasi keine studierte Philosophin oder sowas.
Aber Sie haben ein Bauchgefühl.
Ich persönlich würde sagen, irgendjemand hat dieses Vermögen ja irgendwann einmal erschaffen. Und meiner Meinung nach ist das ein Bestimmungsrecht der Person, die da gestorben ist, zu sagen, was damit passiert. Natürlich haben wir jetzt ja in Deutschland auch Gesetze, die das regeln, wer wann was mindestens erbt. Aber ich unterscheide da nicht, ob das jetzt irgendwie, ob das jemand verdient hat oder nicht.
Ja, Herr Vogel, die FDP betont ja immer den Leistungsgedanken. Absolut. Das haben Sie heute auch in der Sendung getan. Was haben Erben geleistet?
Das ist gut.
Manche tatsächlich Schmerzensgeld?
Ja, das ist für...
Ganz lustig, Jan van Aken von den Linken hat im Hintergrund sich gerade erstmal kaputt gelacht, weil er jetzt das Gefühl hat, oh, jetzt tappt hier der FDPler in eine Falle.
Die Erbschaftssteuer ist für Liberale in der Tat eine spannende Debatte. Weil einerseits kann man sagen, das ist im ganzen Leben schon versteuert worden, als Einkommen, als Eigentum aufgebaut worden. Und dann gehört es dazu, dass man in seiner Freiheit, in einem Staat mit Eigentumsrecht, entscheidet, ich gebe das auch meinen Kindern oder jemand anders, dem ich es vererben will. Und auf der anderen Seite...
Das kann man ja. Nur, da geht es ja um den Erblasser, nicht um den Erben. Ne? Schon mal Frage verfehlt. Ja.
Kann man als Liberaler natürlich auch diskutieren. Wie ist es eigentlich? Die Person stirbt ja. Ist es da nicht eine Gelegenheit, wo, wenn wir gerade niedrige Steuern während des Lebens wollen, der Staat sich finanziert? Ich bin auch des...
Nee, Herr Vogel, tut mir leid, dritte Option ausgelassen, nämlich die einzig logische, dass es um den Erben geht. Für den ist das Einkommen, für das er nichts geleistet hat. Es ist ja nicht, es geht ja nicht um den Erblasser, sondern um den Erben, derjenige, der es bekommt, nicht derjenige, der es abgibt, ob jetzt während er lebt, verschenkt oder wenn er gestorben ist, vererbt, sondern um den Erben. Und für den ist es nun mal schlicht und ergreifend unverdientes Einkommen. Einkommen, das er nicht selbst erwirtschaftet hat, dass er per Spermalotterie, dass ihm per Spermalotterie einfach zusteht. So, und natürlich gibt es auch viele Liberale, die deshalb zum Beispiel mit hohen Erbschaftssteuern, sogar 100% Erbschaftssteuer im theoretischen Extrem, ja, wenn man philosophisch drüber nachdenkt, und das Leistungsprinzip komplett ernst nimmt. Ja, jeder soll gleiche Ausgangsbedingungen haben. Ist das was, wo Liberale auch hohe Erbschaftssteuersätze vertreten können? Lustig, dass er genau die Perspektive, nämlich das Erben, einfach komplett ausklammert. Ja, einmal Erblasser und Staat hatte er gerade, aber nicht den Erben. Darum ging es ja eigentlich in der Frage.
Deswegen nicht für die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Als Liberaler. Bin ich nicht. Andere Länder haben das ja. Also Österreich hat das abgeschafft. Ich bin nicht für die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Ich finde gut, dass es sie gibt. Nur, ganz so einfach ist es ja auch nicht. Weil wir haben durchaus relevante Erbschaftssteuersätze. Die gehen ziemlich hoch. Und wenn wir eben viele Menschen hier im Studio applaudiert haben, als Herr Grupp gesagt hat,
relevante Erbschaftssteuersätze, stimmt, je nach Verwandtschaftsgrad, ne, ist das hohe zweistellige Summe, 20%, 30%, 40%, je nachdem, aber, effektiv sind sie natürlich deutlich geringer, weil es gibt Freibeträge, es gibt Ausnahmen, vor allem für Betriebsvermögen. Letztes Jahr hat der deutsche Staat bei eben 300 bis 400 Milliarden, die jedes Jahr vererbt werden, wir nehmen mal die 400 Milliarden, zwischen 8 und 10 Milliarden waren es irgendwie eingenommen. Das heißt, das ist ein effektiver Erbschaftssteuersatz von 2%. Ja?
Ich habe als Unternehmer, als Familienunternehmer Verantwortung übernommen. Ich gebe das an die nächste Generation. Ich will, dass das Unternehmen bestehen bleibt, dass die Arbeitsplätze gehalten werden. Wenn wir Betriebsvermögen haben, denn gerade wenn wir über eben applaudiert haben bei persönlich haftenden Unternehmern, dann sind es Familienunternehmen. Dann ist das, was vererbt wird, das Betriebsvermögen. Ja. Bei Unternehmen bei mir im Wahlkreis sind das oft millionenschwere, teure Maschinen. Wenn man die dann sagt, der Unternehmer oder die Unternehmerin, die es gegründet hat, muss das dann alles abgeben, wenn er oder sie stirbt, kann man kein Unternehmen an die nächste Generation weitergeben. Dann haben wir ein Problem für Arbeitsplätze und anderes. Und deswegen kann man auch nicht sagen, die Abschaffsteuer...
Wenn die Maschinen dann abgeben müssen, was ja de facto nicht der Fall ist, weil Stundungsregeln und so weiter gibt es alles und die können das über Jahre abstottern aus den Gewinnen. Aber selbst wenn es so wäre, würden die es ja an wen verkaufen? Wer würde das denn kaufen? Ja, irgendjemand, der dann in das Unternehmen einsteigt. Oder die Maschinen nutzen kann und dann da die Leute dran beschäftigt. Also immer so zu tun, nur weil der Eigentum wechselt, weil jetzt eine Firma oder Betriebsvermögen wem anders gehört, wäre das gleich weg, ist auch so ein krasser Denkfehler in der gesamten Debatte, ne? Dass immer gleichgesetzt wird, jemand muss, wenn er was vererbt, wenn er erbt, ja, einen Betrieb erbt, muss ihn verkaufen, weil darauf Steuern entfallen. Erster Fehler. Zweiter Fehler: Wenn er das verkauft, sind die Arbeitsplätze weg. Nein, stimmt nicht. Es gehört dann nur wem anders. Es ist ja nicht weg.
Fährt man irgendwie auf Höhen, wo dann zum Beispiel ein Unternehmen nicht weiter bestehen kann. Und deshalb gibt es in Deutschland aktuell bei der Erbschaftssteuer für Betriebsvermögen Ausnahmen. So, und dann gibt es immer Einzelfälle, die Ausnahmen ausnutzen. Aber das ist schon der Grund für diese Konstruktion. Und ich glaube, das muss man schon anerkennen, dass das ein Dilemma ist. Ich finde gut, dass es eine Erbschaftssteuer gibt. Aber wenn man die zu hoch macht oder keine Ausnahmen für Betriebsvermögen,
die ganz andere Seite lacht. Das ist
ein Riesenproblem in diesem Land und das sollten wir nicht gehen.
Ja, auf der Seite regt sich schon, Sie sind gleich dran. Keine Angst, Sie kommen gleich dran. Ich will Herrn Grupp fragen, weil er auch angesprochen wurde. Herr Grupp, Ihre Kinder und Ihre Frau haben Anfang des Jahres das Unternehmen übertragen bekommen. Ich glaube, so kann man es sagen. Sind jetzt in der Verantwortung. Haben Sie da lange überlegen müssen, sich beraten lassen, wie genau Sie das mit der Erbschaftssteuer oder Schenkung und so machen?
Also generell, nein, das war für mich klar, dass ich die Steuer zahle, die theoretisch zu zahlen ist. Das ist selbstverständlich. Aber ich wollte dazu.
Nur theoretisch oder auch praktisch?
Nein, das ist auch praktisch so. Das wird gemacht, weil ich auch generell nie daran gedacht habe, in der Schweiz oder sonst wo oder irgendwo anders eine Firma zu gründen, aus Steuergründen. Ich habe alles in Deutschland. Und würde mich schämen, wenn ich sagen würde, aus Steuergründen habe ich irgendwohin verlegt. Das nur mal nebenbei. Alles in Deutschland. Aber lassen Sie mich jetzt zu dem sagen. Wenn Kinder, das hat jetzt mit mir nichts zu tun, wenn Kinder selbstverständlich den Betrieb des Vaters übernehmen, mit allen Verpflichtungen, auch mit dem, dass ich sage, sie haften persönlich. Ich war stolz, dass ich eine EK habe und meine Kinder selbstverständlich keine GmbH, sondern eine KG gemacht haben, weil sie zu zweit sind. Und mein Sohn persönlich haftender Gesellschafter ist. Ich sage mal, die haften für alles. Und wenn Kinder generell, ob Handwerker oder den Betrieb übernehmen und ihn 100% weiterführen, mindestens 10 Jahre, dann würde ich die gar nicht besteuern. Aber verstehen Sie, weil ich sage, man kann ja die nicht belasten mit einer Hypothek, dass sie sagen, sie sollen das und das übernehmen. Nee, das wenn aber meine Kinder theoretisch den Betrieb sofort verkaufen, dann können sie es besteuern, das können sie festlegen, wie sie wollen. Dann haben sie es auch nicht verdient, dass sie einen Betrieb geschenkt kriegen.
Ja, also die Steuerfreiheit nach 10 Jahren ist, glaube ich, ein bisschen weitgehend, weil man ja trotzdem einen riesen Vorteil dadurch hat. Und was, wo die niemals dran kommen würden, auch seine Kinder niemals dran kommen würden, wenn sie jetzt nicht seine Kinder wären. Aber trotzdem interessant, dass bei ihm merkt man immer, wenn jemand, also Haftung ist ihm super wichtig, ja, und das ist auch was man ruhig höher hängen kann, dass diejenigen, die ins Risiko gehen, auch gut verdienen dürfen, weil sie im Risiko sind und eben zur Not mit ihrer eigenen Kohle dafür auch gerade stehen. Ja? Das ist das eine. Und dass er keine Sympathien für, zumindest wie er es hier darstellt, für irgendwelche Steuergestaltung oder sonst was hat. Oder Leute, die schnell Cash machen wollen und dann jetzt Unternehmen verkaufen, weil da sagt er ja sogar, dann macht ihr den Steuersatz, den ihr wollt. Ja, also es ist schon eine sympathischere Position, auch wenn man das nicht teilen muss, dass er die Steuerfreiheit sogar nach 10 Jahren fordert.
Ja, so ist es ja. Ich finde das immer interessant, wie, also erstmal finde ich das klasse, dass Herr Vogel als stellvertretender FDP-Vorsitzender da eine Offenheit zeigt. Da kommen wir zusammen. Offenheit? Ja, nee, dass man darüber mal diskutieren soll. Lassen Sie mich mal ausführen. Sie haben nur beschrieben, den harten Job, den ja Unternehmer, Erben durchzuführen haben. Den habe ich nie verstanden. Ich habe ja selber dummerweise mich mal akademisch mit diesem Thema befasst. Ich habe nämlich über das Thema Unternehmensveräußerung und Finanzierung promoviert. Ist zwar gefühlte 50 Jahre her, aber das ist überhaupt kein Problem, wenn Sie ein Unternehmen, das also etwas wert ist, nur dann wird es ja besteuert, dann hat es auch einen Gewinn. Wenn wir als Staat sagen, okay, wir wollen das Geld auch nicht genau 3 Wochen nach dem Tod des Erblassers haben, sondern wir können das über eine Zeit strecken. Und wenn ich ein profitables Unternehmen habe, das keine finanzielle oder nicht finanziell belastet ist mit Krediten, kann ich auch einen Kredit aufnehmen. Also das sind alles technische Möglichkeiten, wie ich dazu komme, dass ein Unternehmen, das etwas wert ist, auch einen Betrag von 20% des Wertes, der immer sehr niedrig berechnet wird, an das Finanzamt abgeben kann.
Sehr wohltuende Position, sehr vernünftig. Na klar, kann man hier über verschiedene Konstellationen die Zahlung in die Zukunft schieben. Ja, dadurch werden zwar, man kann das aus den Gewinnen dann bezahlen, beispielsweise abstottern, dann bleibt erstmal weniger für den Erben über, aber er besitzt ja diesen krassen Vermögenswert, der dann in Zukunft ja auch dann wiederum die Folgenerträge abschmeißt. Also das ist wirklich, oder einen Kredit nehmen beispielsweise, um die Steuerlast vorzufinanzieren, ist ja eigentlich das Gleiche, ob man einen Kredit nimmt oder quasi sagt, man stottert es dann beim Finanzamt, beim Staat ab. Ist ja auch egal. Ne? Man kann auch darüber nachdenken, den Staat eine stille Beteiligung zu geben in Höhe der Erbschaftssteuer und die dann nach und nach auszuzahlen. Also Möglichkeiten gibt es da noch und nöcher.
Kann. Durch Stundungsregeln, ganz einfach, da finden wir sofort Wege, wenn wir das wollen. Ja. Aber dass man grundsätzlich sagen kann, ich als Erbe, nur den muss ich betrachten, bekomme ein großes Vermögen in Form eines Unternehmens.
Auch das wichtig, nur den Erben muss ich betrachten, nicht den Erblasser. Ein Segen für diese Debatte.
Unternehmens übertragen und geschenkt. Und dafür muss ich nichts tun, das können Sie keinem erklären, der den gleichen Betrag durch Arbeit in seinem Leben schaffen muss und immer 30%, 40%, 50% Abgaben zahlt. Was ist das für eine Gerechtigkeit?
Herr Krupp, können Sie das verstehen? Also, er sagt ja übersetzt, Ihre Kinder haben doch gar nichts geleistet und kriegen jetzt ein großes Vermögen in Form eines Unternehmens geschenkt.
Er hat es ja erarbeitet.
Also meine Kinder sind 10 Jahre im Unternehmen und haben 10 Jahre für einen im Verhältnis niedrigen Gehalt gearbeitet, weil das ja Familienunternehmen ist und sie für die Familie. Lassen wir das mal dahingestellt sein. Aber wir sollten doch mal eins überlegen. Gucken Sie mal, ich weiß nicht, diese Reichen an. Wissen Sie, wenn ich jetzt sage, ein Klingel, Großunternehmen, die Milliarden Umsätze gemacht haben, verstehen Sie, gehen pleite.
Ja.
Und die dürfen alles behalten und schieben den anderen dann die Zeche vor die Füße. Ja. Das ist doch, und wenn wir das abschaffen, dass wir sagen, wir haben die Haftung und wer nicht haftet, soll ganz hohe Steuern zahlen. Dann wird doch das Vermögen anders verfahren.
Zustimmung, aber nochmal anderes Thema, Kollege.
Also, um noch anzufügen, in Bollerding gab es 26 Fabriken, 25 Textilfabriken, 25 sind Konkurs gegangen.
Nur einer nicht?
Alle haben sie eine Villa gebaut, als es ihnen gut ging. Keiner hat die Villa verkauft, als er pleite gemacht hat. Wissen Sie, ich sag mal, wenn das dann nachher sagen, wir haben einen Rechtsstaat, dann ist die Frage, ob wir noch einen Rechtsstaat.
Der Punkt ist ja verstanden. Ich war bei Julia Friedrichs und wollte fragen, dass diese interessante Position und die Gedanken, die Johannes Vogel geäußert hat, zu sagen, er ist nicht gegen eine Erbschaftssteuer, sondern er findet es schon auch richtig. Das ist ja die Position der FDP, dass es sie gibt.
Ja, faktisch gibt es
sie. Und das ist... Einzelfälle gibt, die wie bei anderen Steuern auch, diese umgehen. Sind das Einzelfälle?
Das sind absolut keine Einzelfälle. Also wenn wir uns die Statistik anschauen, dann zahlen vor allem mittelgroße Erben Steuern. Das heißt, Menschen, die 6, 7, 8 Millionen Euro erben, die zahlen stattdessen tatsächlich die Steuern, die auf dem Papier sind. Bei größeren Vermögen, die entweder Betriebsvermögen sind oder in Betriebsvermögen auch leicht verwandelt werden können, zahlt man diese Steuern nicht. Und ich verstehe den Impuls, dass man Arbeitsplätze schützen will. Aber diese Steuer war mehrfach vor dem Verfassungsgericht. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, wir kennen keinen Fall, wo ein Unternehmen der Erbschaftssteuer wegen, als es die in Deutschland noch gab, pleite gegangen ist. Und wir können jetzt alle aus dem Grundgefühl, dass wir natürlich Herrn Krupps Kindern dieses Unternehmen...
Sehr wichtiger Punkt, ne? Sehr, sehr wichtiger Punkt.
Gönnen, dass wir, niemand will gerne Steuern zahlen, dass wir aus dem Impuls sagen, keiner soll diese Steuern zahlen müssen und natürlich auch die Erben nicht. Können wir die Dinge so laufen lassen? Aber dann passiert das, was im Moment passiert, dass sich unsere Vermögensverteilung immer mehr zementiert, dass es immer mehr verkrustet und immer dynastischer wird. Und ich glaube, dass das Menschen spüren, dass sie spüren, dass wir genau die, die arbeiten, die was gründen wollen, wer gründet, der muss auch einen Kredit aufnehmen, der muss dann auch Dinge abbezahlen. Ich verstehe nicht, warum das nicht der Erbe von Milliardenvermögen auch tun kann, wenn er das Unternehmen gut weiterführt, wenn er unternehmerische...
Und der kann im Vergleich zu dem, der gründet, sogar noch direkt nachweisen, was er an Sicherheiten hat und so weiter. Also immer noch eine deutlich komfortablere Position.
Das Talent hat, ist es überhaupt gar kein Problem, dass das zu tun. Und durch diese verständlichen Ausflüchte, die wir uns bauen, läuft es immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und Forscher haben ganz klar gezeigt, wenn wir die Dinge so weiterlaufen lassen, dann haben wir in 10 Jahren eine Vermögensballung von 70% bei den oberen Prozent. Und es geht immer weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, irgendwann stößt es sich dann auch mit den Dingen wie, wir sind eine Demokratie, jede Stimme sollte gleich viel wert sein, jeder muss aus seinem Leben was machen können. Irgendwann beißt es sich mit dem, was wir eigentlich uns über unser Land erzählen.
Herr van Aken.
Ja.
Es gibt ja eine Erbschaftssteuer und wir haben ja gerade auch gehört, wenn 6-7 Millionen Euro vererbt werden, dann wird diese Erbschaftssteuer, dann zieht die auch, dann wird die gezahlt. Ist die Erbschaftssteuer denn hoch genug, wie sie gerade ist?
Nee, ich würde noch deutlich weiter nach oben gehen, weil das ist wirklich leistungsloses Einkommen. All die Leute, die sich jeden Tag krumm legen, ne, die wirklich was leisten, im Gegensatz zu denen, die immer nur ihre Aktienpakete streicheln, die werden wahnsinnig hoch besteuert. Und deswegen finde ich, muss die Erbschaftssteuer, weil es wirklich das leistungsloseste Einkommen ist, viel höher sein. Ich bin tatsächlich für 60%. Und auch auf Betriebsvermögen, weil... Herr Grupps Kinder, ich bin mir sicher, das sind kluge Kinder, die können natürlich, wenn es nur 10% Rendite sind, dann haben sie das in 6 Jahren abbezahlt, eine 60-prozentige Steuer. Das ist überhaupt gar kein Problem, das wissen sie auch.
Aber Herr van Aken, können Sie denn dem Argument, was ich ja ganz spannend fand, von Frau Mettgenberg was abgewinnen, die sagt, ja, vielleicht haben die Kinder nichts geleistet bisher, aber ja, die Eltern, die Großeltern und die wollen das.
Also, da ganz kurz reinzugehen, diese Position, dass der Steuersatz auf 60% muss, der hilft, glaube ich, in der ganzen Debatte nicht. Denn das Grundproblem ist ja nicht, dass die nominalen Steuersätze zu gering sind. Wir können uns die mal angucken. Die sind nämlich gar nicht sonderlich gering. Das hängt von der Steuerklasse ab. Steuerklasse 1 ist hier zum Beispiel Ehepartner, Kinder, Stiefkinder oder enge Verwandte. Entferntere Verwandte in Steuerklasse 2 und die höchsten Steuersätze gelten in Steuerklasse 3 für alle übrigen Erwerberinnen und Erwerber, die nicht mit dem Erblasser oder der Erblasserin verwandt sind. So, und dann geht es hier nach Höhe der Erbschaft dann hoch bis hin zu maximal den 50%. Ja, die betreffen hier Steuerklasse 3, also und gelten dann ab Erbschaften von über 13 Millionen Euro. 30% hat man schon nur noch, wenn es jetzt wie in dem Fall von Herrn Krupp um die Kinder geht. Hier will also dann van Aken scheinbar auch hoch auf 60% das alles angleichen. Das Problem ist nur, wenn wir über effektive Steuersätze von 2% sprechen, also 10 Milliarden Einnahmen bei 400 Milliarden, die vererbt werden, gibt es da so viele Probleme, die da vorher zu lösen sind, bevor man an diese Sätze ran muss. Also ich finde, das ist irgendwie der falsche Einstieg in die Debatte. Es ist unpopulär, ja. Und es greift ja nicht, also selbst wenn der Steuersatz, also 80% wäre, aber wenn Betriebsvermögen komplett halt raus können, weil wir diese Privilegien haben, so, dann ist der Steuersatz, der nominale, scheißegal, ja, der ändert dann kaum was. Das ist der allerletzte Hebel, an dem man ran kann. Über den kann man dann streiten, aber es ist wirklich so viel vorher zu klären. Und ich würde als Jan van Aken von den Linken immer wieder betonen, dass man besser auf höhere Freibeträge sein sollte. Ja, die wurden seit Ewigkeiten nicht angepasst, denn auch die Freibeträge hängen dann am Verwandtschaftsgrad, sind also unterschiedlich. Die wurden aber seit 2009, wie gesagt, nicht erhöht. Und weil aber die Preise gestiegen sind, immer mehr Erbschaftsfälle, immer mehr Fälle für die Finanzämter und da einfach mal die Grenze hochzuziehen, damit jemand, der eine Immobilie erbt, nicht gleich mit da drin hängt beispielsweise. Jetzt gibt es bei der Immobilie noch den Fall, wenn man die danach in Eigennutzung weiter nutzt, selber drin einzieht in das Haus von den Eltern beispielsweise und das ist keine Mega-Villa und man hält die lang genug und bleibt da lang genug drin wohnen, dann wird man befreit. Aber so, um dann ein Familienhäuschen, was man erbt, das soll es ja nicht gehen. Ja, lass uns da ruhig die Freibeträge hoch, die Finanzämter entlasten und die Privilegien abschaffen. Darum geht es vor allem in erster Linie und nicht dann an den nominalen Steuersätzen zu drehen.
Ihren Kindern dann ermöglichen, haben vielleicht wenig Zeit mit dem verbracht, viel gearbeitet. Können Sie dem Argument was abgewinnen?
Dem kann ich was abgewinnen. Deswegen sage ich auch nicht 100%, sondern sage nur 60%. Die kriegen immer noch, wenn das Unternehmen 100 Millionen wert ist und sie haben eine 60%ige Erbschaftssteuer, dann kriegen die 40 Millionen geschenkt. Das ist wirklich Entschädigung für ganz, ganz viel. Das ist dann auch noch, bleibt was in der Familie. Aber wo ist das Problem? Herr Grupp, wenn Sie 100 Millionen haben, Ihre Kinder freuen sich über 40 Millionen
also sie
und Sie kriegen
intaktes so Unternehmen. Das zu sagen, wenn die Firma jetzt 100 Millionen wert wäre oder ist, dann sind das ja nicht 100 Millionen, die hier irgendwo liegen oder sonst, sondern das sind Maschinen, sind Gebäude,
finanziert wo, die Bank
wo keiner runterbeißen kann. Und jetzt müssen wir aufpassen, wir dürfen eins nicht. Wenn der tatsächlich 60 Millionen Steuern zahlt, dann will der den Scheiß gar nicht. Wissen Sie, weil der muss ja die 60 Millionen irgendwann, dann sagt er, die mache ich nicht weiter. Und dann...
Ah, das ist Quatsch, ne? Also, wenn man den Deal macht, okay, man nimmt jetzt 100... Millionen an Vermögen und muss daraus dann in den nächsten Jahren 60 Millionen finanzieren. So, dann ist das ein No-Brainer.
Haben wir ein Problem. Wir brauchen Leistungsträger und die dürfen auch Geld verdienen. Und wenn wir...
Der Kollege meint auch manchmal, wenn er schreit, hätte er irgendwie bessere Argumente, ne? Aber stimmt leider nicht.
Konstant die Verantwortung und Haftung haben, dann kriegen die einen Haufen Geld verdienen, die haben Verantwortung, haben Arbeitsplätze und stehen dafür gerade.
Da muss ich jetzt drauf antworten, Herr Grupp. Da stimmt nämlich etwas dran nicht. Wenn Sie jetzt Ihr Unternehmen verkaufen würde, mal angenommen, es ist
100 Millionen. Dann kann ich das bezahlen. Dann ja. Aber
wenn jemand 100 Millionen auf den Tisch packen und er muss diese 100 Millionen abzahlen, das ist das, was Herr Rick gesagt hat. Und wenn sich jemand zutraut, 100 Millionen abzuzahlen, ohne eine Maschine zu verkaufen, dann können Ihre Kinder mit 60 Millionen doch ganz locker klarkommen. Das macht doch jedes Jahr 10% Rendite. In 6 Jahren ist es abbezahlt. Da wird keine Maschine verkauft, da wird kein Laster verkauft.
Sie rechnen falsch.
Also, darf ich mal ganz stumpf nachfragen? Ein Unternehmen von 100 Millionen soll jetzt mit 60 Millionen besteuert werden. Wo soll der Unternehmer das denn jetzt?
Das würde ich nie übernehmen.
Das ist ja gerade schon damit rausgearbeitet. Das Thema dieser Sendung, wie sorgen wir dafür, dass die Eigentumsschere nicht immer weiter auseinandergeht, ist super wichtig.
Haftung,
sorgen wir dafür, dass wir eine Gesellschaft haben, wo sich alle Menschen...
Meine Güte, Grupp hat wirklich also nur eine Schallplatte und jeder hat schon einen Sprung. Haftung, Haftung, Haftung. Ich will gar nicht wissen, wie oft er zu Hause darüber spricht.
Was aufbauen können. Super wichtig. Aber ganz sicher das Letzte, was dieses Land braucht, weiß nicht, wer zuletzt die Nachrichten verfolgt hat, wie es gerade wirtschaftlichen Unternehmen diesem Land geht, ist diese Haltung, die bei Herrn van Aken so durchkommt, bei Linken, in der Linkspartei und auch zu vielen anderen in diesem Land, dass man ebenso über Unternehmertum, Betriebsvermögen,
haben wir gerade nicht
Millionen, doch, hat er gerade gemacht.
Nee, über Vermögen
hat er gerade gemacht. Nee, ja, Vermögen sind zum Beispiel auch millionenschwere Maschinen, die mal eben über das Eigentumsrecht hier hinweggegangen wird. Er hat mal eben gesagt, oh ja, dann nimmt man halt von 100 Millionen 60 Millionen weg, egal ob das Unternehmen noch weiter interessiert.
Sie gehen über das Eigentumsrecht.
Herr van Aken, Sie haben eben gesagt, geht nicht nur um Erbschaftssteuer, Sie wollen auch an die Menschen ran, die Sie im Leben aufgebaut haben. Das ist nämlich, was hinter der Debatte über Vermögensteuer
Sie
steht.
Gehen an das Eigentumsrecht.
Dann nimmt man einfach mal eben, geht man an bereits versteuertes Geld ran. Und mit genau dieser
Sie
Einstellung,
das
genau dieser
der
Geringschätzung von Eigentum und Unternehmertum, genau das ist, wovon wir zu viel haben.
Also Sie gehen an das Eigentumsrecht.
Sie sind, Herr van Aken, ganz kurz, Herr Vogel, Sie sind weiter dran. Weil wir sind, glaube ich, an einem spannenden Punkt in der Debatte.
Bei der Erbschaftssteuer ist die Diskussion, ist das Betriebsvermögen, kann man das, gefährdet man dann Arbeitsplätze, sind das eigentlich Maschinen und so weiter. Bei Vermögen, die in der Hand eines Unternehmers, eines sehr reichen Menschen und so weiter sind, die werden im Moment ja quasi nicht besteuert. Sind Sie denn bei diesem Vermögen dafür, dass die besteuert werden würden, zum Beispiel in einer Vermögenssteuer?
Nee, da bin ich strikt dagegen, weil das ist ja auch was völlig anderes. Da ist jemand während seines, also abgesehen von der ganzen Problematik, dass das Dümmste, was wir machen können.
Apropos das Dümmste, ne, hat er eben selber gesagt, bereits besteuertes Vermögen nochmal zu besteuern. Da müsste er auch gegen die Umsatzsteuer sein, ne? Denn ich muss ja von meinem Nettolohn, Bruttolohn besteuert, gibt Nettolohn, darauf, davon dann die Butter, das Brot und so weiter kaufen, wird er wieder besteuert. So, da könnte er auch sagen, das ist besteuertes Vermögen. Mit diesem dann doppelt besteuerten Vermögen gehe ich dann ja wieder hin und verschaffe wem anders Einkommen. Also, das ist ein Schwachsinnsargument.
Können in diesem Land wäre, bei dem Betriebsvermögen an die Substanz ranzugehen. Das Unternehmen dann Maschinen verkaufen müssen, damit sie
genau, das ist das eine.
Muss niemand seine Maschinen verkaufen, dann wäre die Steuer dumm. Ja, wenn eine Firma, um die Steuer zu bezahlen, ihre Maschinen verkaufen müsste, die ja deren Existenzgrundlage ist. Aber so ist es ja nicht. Die bezahlen das aus den Gewinnen, die die mit diesen Maschinen machen. Oder nehmen einen Kredit auf. Oder stunden es. Oder geben eine stille Beteiligung. Was auch immer. Aber doch nicht werden diese Maschinen verkauft. Und wer das nicht will, der verkauft halt das Ganze. Mein Gott, dann gibt es einen neuen Eigentümer, der halt die ganzen Maschinen, die ganzen Arbeitsplätze übernimmt. Eben in dem Beispiel, ne? Ich bin jetzt, finde jetzt den Vorschlag 60% Steuersatz, hat ja auch gar nicht gesagt, welcher Verwandtschaftsgrad und so weiter, den finde ich jetzt für die ganze Debatte unpassend, weil lieber soll es erstmal um die Privilegien gehen, um die Ausnahmen. Aber selbst in dem Beispiel, also man kriegt 100 Millionen Euro Unternehmensvermögen, muss 60 Millionen an Steuern darauf zahlen. Man kann sich jetzt entscheiden, entweder ich erwirtschafte das mal aus den 100 Millionen, was geht, oder im Zweifelsfall verkaufe ich das Ding, ja, erlöse damit Geld und bezahle daraus dann die Steuern. Ich meine, geht auch, ne? Bleibt immer noch was am Ende über. Also das abzulehnen ist halt dumm.
So, und aber auch mal weg von der sozusagen dieser praktischen Frage, die ja super relevant ist für die Frage, ob wir auch künftig noch Wohlstand haben. Das alleine wäre schon ein Grund, es abzulehnen. Ich finde auch im Grundsatz ist es aber abzulehnen, weil ich als Liberaler der Meinung bin, wer in seinem Leben, also der Unterschied zwischen Erbschaftssteuer und Eigentum während des Lebens ist ja, die Person lebt. Wer auch immer während seines Lebens sich durch was aufgebaut hat, an dieses Eigentum sollten wir nicht ran und davon sollten linke Politiker die Finger.
Aber wenn jemand was in seinem Leben zu was gebracht hat und dann aber eine Butter kauft und darauf Steuern zahlt, dann ist das inwiefern davon zu unterscheiden? Oder wenn die Kassiererin auf ihr Einkommen so viel Steuern zahlt, ist das nicht auch dann also quasi Eigentum? Enteignung, die er da ja befürchtet. Also, was ist das für ein Argument?
Ist das für ein Eigentumsbegriff? Sie von der SPD,
jeden Tag an das Eigentum derjenigen Menschen, die als Facharbeiterin bei VW am Band stehen, an das Eigentum meiner Tochter, die Krankenpflegerin ist.
Was?
Weil sie nehmen ihnen was weg mit der Steuer. Das ist doch völlig normal, dass wir hier Steuern zahlen.
Ja, wer von
das
uns beiden ist denn
das
für...
Stellt doch, lass mich
sehen ja eher sehen. Für höhere das Steuern, doch, eher für niedrigere.
Das stellt doch den Eigentumsbegriff nicht in Frage, dass wir Steuern zahlen. Sondern das ist völlig normal, dass wir uns alle daran beteiligen, dass dieses Land wieder mal läuft.
Aber Herr Van Aken, es ist ein riesiger Unterschied, ob Sie Einkommen besteuern oder Eigentum und Substanz. Das ist ja schon besteuert.
Also wenn Sie meiner Tochter nicht so viel Steuern abnehmen würden, als hart arbeitende Frau, dann hätte die ein sehr viel höheres Vermögen als heute, was nämlich ziemlich genau bei Null liegt. Und jetzt wollen Sie aber die so hoch besteuern.
Dann machen wir einen Deal. Sofort senken wir die Steuern für hart arbeitende.
Doch mal ausreden, das ist so anstrengend mit der FDP. Ach, weil ihr Eigentumsbegriff ist immer nur einer von den ganz, ganz Reichen. Weil sie können natürlich nur die Steuern für die arbeitende Bevölkerung absenken, wenn sie das woanders reinholen. Und ich sage, holen wir das bei den unanständig Reichen rein. Holen wir das bei den richtig großen Vermögen rein. Niemand braucht mehr als 100 Millionen Euro.
Darf ich einen Kompromiss vorschlagen?
Da kriegt meine Tochter.
Dann sprechen wir doch mal mit einem, Sie sagen unanständig Reichen.
Das müssen wir jetzt aushalten. Sonst machen die Diskussionen ja keinen Spaß. Aber vielleicht kann man eine.
Also, er ist wirklich eine super Bereicherung für die Runde. Ne? Nimmt das sportlich, liefert immer wieder gute Impulse. Tipptopp.
Brücke zwischen Ihnen beiden bauen. Herr Vogel, hat ja auch so einen kleinen, so ein klein bisschen angedeutet, dass er auch was für den Mittelstand übrig hat, für die Leute, die arbeiten, also die Leute, die 50 bis 200.000 verdienen. Ja, dass sie nicht nur an uns denken, wie Herrn Grupp und mich.
Das ist ja FDP.
Die Frage ist doch, ja, die FDP nimmt immer diesen hart arbeitenden Mittelständler und der ist aber nicht der, um den es hier geht. Ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Was halten Sie denn davon, wenn man die Einkommensteuer nur für Leute, die 300.000 aufwärts verdienen. Und für die darunter, allerdings, Sie haben das eben nicht zur Kenntnis genommen, es gibt viele darunter, die zahlen keine Steuer. Ich habe Ihnen ein Beispiel genannt, warum wird das ignoriert? Sie können 500.000, eine Million verdienen mit null Steuern. Ich habe Ihnen meinen Steuerbescheid ins Fernsehen gelegt, das geht. Und mein Banker sagt mir kürzlich, als ich was erläutert habe, ich habe jetzt durch eine große Renovierung wieder,
also das
hat gesagt, nee, das verstehen wir. Wir haben das ja ganz häufig, ich bin kein Einzelfall, da gibt es ganz viele von. Machen wir das doch so, dass wir 35% Steuern zahlen auf das Drittel, das obere Drittel. Dann haben wir 1,5 Billionen, die wir besteuern können. Dann haben wir die 500 Milliarden, die wir brauchen. Und dann müssen die Leute bis 250.000 überhaupt keine Einkommensteuer mehr zahlen. Und ich ergänze noch bei der Vermögensteuer. Warum? Ich habe Ihnen gesagt, Sie haben das 17-fache nach 30 Jahren.
Wir bleiben mal bei einem Vorschlag, lassen Herrn Vogel darauf antworten und dann gucken wir, ob wir noch zum zweiten kommen. Herr Vogel.
Also, ich mag energische Diskussionen, aber ich finde gut, wenn wir uns auch respektvoll zuhören. Deswegen habe ich in Ruhe zugehört und bin gerne dafür, dass wir für die kleinen und mittleren Einkommen die Steuern stärker senken.
Ja.
Ja, unbedingt.
Ja,
das ist ja FDP pur Position.
Nee, leider nicht.
Ist nur nicht ganz doch.
Wir vertreten immer uns hier.
Nein, das ist im Gegenteil. Ist absolutes Klischee. Hat mit der Realität nichts
keine
zu tun.
Keine Steuererhöhung für
Ich bin übrigens der Meinung, dass Spitzenverdiener mehr als 35% Einkommensteuer zahlen sollten. Sie zahlen in Deutschland nämlich 42 und das ist auch richtig.
Nein.
Doch. So, wo wir senken müssen, ist bei den kleinen und mittleren Einkommen.
Der Unterschied ist, dass wieder, haben wir zu Beginn schon mal, also Johannes Vogel einfach den Grenzsteuersatz nimmt, die 42, aber es geht ja um den Durchschnittssteuersatz und der ist in vielen Fällen eben nicht die 35%, die jetzt Josef Rick hier vorschlägt. Erstens, weil die Steuerbasis mit anrechenbaren Verlusten etc. reduziert wird, ja? Und zweitens, weil selbst wenn man 200.000 verdient, 300.000 verdient, ja, der Steuersatz erst ab dann, also 42% erst ab 67.000 zu versteuernem Einkommen gelten, der Reichensteuersatz erst ab 277.000 zu versteuernem Einkommen. Das heißt, der Durchschnittssteuersatz ist immer geringer als der Grenzsteuersatz.
Kommen und wir können gerne über Details und noch habe ich über Ausnahmetatbestände diskutieren, das führt hier aber ein bisschen weit. Nur eines,
es gibt
will,
steuerfreies
nein, nur eines,
Einkommen.
Eines will ich sagen.
Nimmt er nicht zur Kenntnis.
Doch,
Herr Rick, Sie müssen
eines
Vogel auch ausreden.
Will ich sagen.
Jetzt bin ich gespannt.
Jan van Aken hat eben, glaube ich, was durchscheinen lassen, was mir ein Teil des Problems zu sein scheint. Die Vorstellung, der einzige Weg am Steuersystem was zu verändern, ist, wir verteilen den Kuchen ein bisschen anders.
Ja.
Die Wahrheit ist, lieber Herr van Aken, die Wahrheit ist, das Beste, was wir tun können für höhere Steuereinnahmen, ist Wirtschaftswachstum. Der Staat ist immer dann, wenn es wirtschaftlich gut ging, von Einnahmerekord zu Einnahmerekord gehangelt. Und wenn wir das wieder schaffen, diese Mehreinnahmen dafür zu nutzen, sie für die hart arbeitende Mitte der Bevölkerung die Steuern kräftig zu senken, das wäre ein Deal, den wir gerne sofort schließen könnten, halte ich für einen sehr sinnvollen.
Das Ding ist ja, wenn man so eine Steuerreform machen würde, man hätte sogar dadurch Wirtschaftswachstum, denn wenn man kleine und mittlere Einkommen entlastet, dann geben die das Geld ja auch wieder aus. Ja, sie tragen es in die Geschäfte, da führt es zu neuen Umsätzen, es braucht noch mehr Beschäftigte, die zahlen dann wiederum auch Steuern und verdienen Einkommen. Das heißt, für die Wirtschaft wäre es sogar gut. Erst muss man die Steuern senken und dann erntet man das Wirtschaftswachstum, nicht andersrum.
Einen vollen Vorschlag. So.
Frau Friedrich, Sie haben grinsend zugehört. Warum?
Ja, weil ich es spannend finde, wie wir auch wieder beim Einkommen gelandet sind, mit rasanter Geschwindigkeit und an dem Punkt, um den es geht, mal wieder vorbeilavieren. Ich höre mir solche Diskussionen schon relativ häufig an und diese Choreografie der Diskussion ist immer dieselbe. Ja. Und wir schaffen es einfach, an den großen Vermögen vorbei zu diskutieren und tun
aber deswegen
so,
sitzen Sie ja
als
in der Runde,
wären das
Frau
Arbeitnehmer, die, wo es darum geht, ob die 42% oder 45% Steuern zahlen. Wir haben leider in Deutschland über die extrem Reichen wahnsinnig wenig Daten. Das ist ein blinder Fleck, leider. In anderen Ländern aber haben wir die Daten. Und da sehen wir, dass die Steuersysteme zum Beispiel in den Niederlanden oder auch in Frankreich oder auch in den USA super progressiv also funktionieren. Starke Schultern tragen mehr. Das, was wir alle wollen, das klappt. Und ich habe keinen Anlass, davon auszugehen, dass das bei uns anders ist. Mhm. Ganz, ganz oben aber bricht es ab. Da brechen die Steuersätze ab und teilweise okay. Warren Buffett ist damit berühmt geworden, dass er gesagt hat, der Multimilliardär, ich zahle weniger als meine Sekretärin. Ja. Und das ist doch der Kern des Problems. Wir nehmen bei denen, so die keine es. Wahl haben, bei denen, die arbeiten. Um den Gedanken noch zu Ende zu bringen, die
Julia Friedrichs hat übrigens ein neues Buch, Crazy Rich heißt das. Das verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung.
Anderen haben Möglichkeiten, die auch in so einer Talkshow nicht so einfach zu erklären sind. Da setzen sich höchst bezahlte Leute. Ich habe wahnsinnig viel in Family Offices, in Vermögensverwaltungen recherchiert.
Was sind Family Offices?
Family Offices ist das, was eigentlich jeder Superreiche hat. Das sind Menschen, die sich um das Vermögen kümmern. Büros bis zu mehreren Dutzend Mitarbeitern, die das Vermögen pflegen, weil große Vermögen sind sehr pflegeintensiv. Das sind Menschen, die natürlich ihren Job extrem gut machen und die kennen alle legalen Möglichkeiten, die leider unser sehr kompliziertes, extrem komplexes Steuersystem ihnen bietet. Und da gewinnt einfach der der da die meisten PS auf die Straße bringt. Ja. Und das ist nicht richtig.
Mhm. Frau Friedrichs, ich möchte Sie zum Schluss auch noch mal fragen, weil wir gucken ja jetzt auf ein sehr spannendes Jahr, auf eine Bundestagswahl, vielleicht erst im nächsten Jahr, vielleicht noch dieses Jahr. Und wir hören ja so ein Wabern bei den Grünen. Ja, da rumort es gerade. Es gibt die Ankündigung von Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD, der angekündigt hat, dass er die Vermögensteuer zum Thema im Bundestagswahlkampf auch machen will. Also ein Jahr noch wahrscheinlich zur Bundestagswahl. Wird das ein Gerechtigkeitswahlkampf, wenn das doch so ein Thema ist, was alle betrifft?
Also die Realistin in mir sagt nein, weil es ist so ein bisschen wie die Zugvögel, wenn SPD und Grüne Vermögenssteuern vorschlagen, dann weiß man, der nächste Wahlkampf kommt.
So nämlich.
Und in den Koalitionsverhandlungen spielt es dann oft keine Rolle mehr. Da komme ich mit der ehrlichen Absage der FDP da manchmal besser zurecht, als mit diesem es ankündigen und dann nicht tun. Die Optimistin sagt, dass wir dieses große Gerechtigkeitsthema anpacken sollten im Sinne derer, die viel arbeiten und den Laden hier am Laufen halten. Aber mal gucken, wer gewinnt. Aber
darf ich noch eins ergänzen? Wir haben ja ein Problem jetzt mit der blauen Partei in Ostdeutschland erlebt. Ich finde, auch der Aspekt sollte hier eine Rolle spielen. Ist für mich auch eine große Motivation. Wir hatten in der Frühzeit der Römischen Republik, da gab es Leute der Elite, ne, Elitekritik, die sind voranmarschiert. Gaius Julius Scaevola, der bei dem Etruskerkönig seine Hand auf den Rost hielt und sagt, da draußen stehen noch 3000 von mir. Und da hat er ihn freigelassen. Das war ein Vorbild. Die Elite, und da meine ich jetzt die Geldelite mit, ist ein bisschen blöd, aber die Vermögenden, die müssen doch wieder vorausmarschieren und sagen, wir zahlen besonders viel in die Kasse ein. Und ich zahle nicht gerne Steuern. Ich mache das aber sofort, wenn der Gruppe und alle anderen das auch machen. Meine schwedischen Freunde, die sagen, weißt du was, bei uns ist das überhaupt kein Problem. Wir können im Buch oder heute im Internet nachlesen, was Herr Wallenberg, der reichste Schwede, für Steuern zahlt. Da hat keiner Neid. Und dann sagen die Leute, Mensch, du hast sogar mehr gezahlt. Applaus, du bist ein Großer. Wir folgen dir. Wir brauchen diesen Spirit und nicht auf Partys, wie kürzlich erlebt da, wo die Leute sagen, ja, ich habe 500.000 Anwaltskosten, die ich nicht steuerlich absetzen konnte. Ich war im Ex-Cum-Skandal verwickelt. Damit brüsten sich die Leute. Nein, wir sind Vorbilder und das können wir zeigen. Und dann ist die ganze Elite-Diskussion in Ostdeutschland auch eine andere. Weil die Menschen suchen ja danach, dass wieder Positives rüberkommt.
Positives gucken wir jetzt auch hoffentlich.
Ja, das war die Debatte. Ich fand es wirklich eine der besseren Talkshows. Hart, aber fair, wunderbar besetzt. Ich finde auch die Neuerungen, die dieses Jahr da durchgeführt haben, mit diesem konfrontativen Charakter, rechts gegen links, wirklich sehr gelungen. Und Josef Rick war für mich, neben Julia Friedrichs, muss ich sagen, die dominierende Person mit den besten Argumenten und hat das Ganze belebt. Also die zwei große Applaus. Insgesamt sind sonst die alten Konfliktlinien wieder klar geworden, vor allem zwischen FDP und Linke. Gerade bei der FDP muss man sagen, dass auch intellektuell Johannes Vogel, also du kannst doch mehr, du brauchst uns doch nicht so zu tun, als würde es nicht um den Erben gehen, sondern den Erblasser, verarsch uns doch da nicht. Du weißt auch selbst, dass das Doppelbesteuerungsargument hirntot ist. Also komm, bitte, wenn schon, dann mit vernünftigen Argumenten. Das haben wir alle hier in Deutschland verdient. Ja, was sagt ihr zu der Debatte? Schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten möchte ich euch nochmal hinweisen auf Julia Friedrichs Buch Crazy Rich ist in der Videobeschreibung. Mein Newsletter Geld für die Welt ist in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und merken, dienstags, freitags und sonntags jeweils um 16 Uhr gibt es neue Videos. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.